Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Über die Rakete, mit denen die Amerikaner ihre Space-Shuttle-Flotte ersetzen und zum Mond, vielleicht sogar einmal zum Mars fliegen wollen, hat Susan Brunner heute Morgen mit Peter Wurz geredet. Peter Wurz ist Professor für experimentelle Weltraum- und Planetenphysik an der Universität Bern und dort auch Co-Direktor des Physikalischen Instituts. Er hat an diversen Missionen der NASA und des Europäischen Raumfahrtprogramms ESA mitgearbeitet. Und kürzlich haben der ursprünglich aus Wien stammende Forscher und sein Team an der Uni Bern Schlagzeilen gemacht mit neuen Bildern, die die Grenzen unseres Sonnensystems zeigen.
Das Tagesgespräch.
Peter Wurz, Sie waren selbst an NASA-Missionen beteiligt. Heute ist der Start eines neuen Raumschiffs der USA oder einer neuen Rakete. Sind Sie aufgeregt oder was hat das für eine Bedeutung für Sie?
Persönlich bin ich nicht aufgeregt, aber es für die NASA und damit für die Weltraumforschung ist natürlich ein großer Schritt. Die Ares-Rakete soll das bisherige Shuttle-Programm ersetzen. Und das Shuttle-Programm gibt es seit den 70er Jahren und die sind in den letzten Jahren eben in die Jahre gekommen. Es war Zeit und die Ares-Rakete und diese Mission soll nun ein neuer Schritt für die NASA sein, die Zukunft sozusagen eröffnen für die Weltraumforschung.
Jetzt, wenn man an Raketen und Raumschiffe denkt, da denkt man an Star Trek, an Science Fiction des letzten Jahrhunderts. Diese neue Ares-Rakete, die hat sogar einen Motor wie die Mondrakete des Saturn V aus den 1960er Jahren. Warum? Hat die NASA gar nichts mehr geforscht?
Die Entwicklung von so Raketenmotoren ist langwierig und die Saturn V-Motoren waren damals sehr, sehr gut. Das waren die stärksten Motoren, die es damals gab. Und auf dieser Technologie nun aufzubauen, ist sicherlich eine schlaue Sache. Auch beim Automobil, der Ottomotor ist über 100 Jahre alt und den hat man sukzessive weiterentwickelt und so macht es Sinn, auch diese Raketen, die sich damals bewährt haben, nun in wahrscheinlich neuerer Form dann wieder zu verwenden für die neue Technologie. Die Shuttle-Technologie als solche hat sich ja nicht bewährt mit dem wiederverwendbaren Raumgleiter. Und wenn man zum Beispiel mit dem Russen vergleicht, die seit den 60er Jahren in kleinen Schritten ihre Technologie verbessert haben. Die fliegen, wenn sie grob nur schauen, im Prinzip mit dem gleichen wie seit 40 Jahren, aber das sehr verlässlich.
Jetzt könnte man sagen, wenn ich zurückkomme auf Science Fiction, könnte man sagen, eigentlich hätte man vielleicht erwarten können, dass in einem halben Jahrhundert eine ganz neue Technologie entwickelt würde, die noch schneller einen noch weiter in den Weltraum hinaustragen kann, wie man das so eben sieht in Science Fiction Filmen.
Diese ganz neue Technologie haben wir eben leider noch nicht. Wir fahren noch immer mit konventionell, sagen wir mal, mit diesen Raketenmotoren, die sehr stark sind, aber eben auch in ihrer Reichweite begrenzt sind. Es ist nur 2 Missionen überhaupt gelungen, an den Rand unseres Sonnensystems zu kommen. Es ist mit der jetzigen Technologie schwer genug, in die Erdumlaufbahn zu kommen oder bis zum Mond.
Es gibt Leute, die haben das verglichen ein bisschen mit der industriellen Revolution und die eigentlich erst abhob mit der Eisenbahn und die sagen, eigentlich ist die Raumfahrt noch so wie die Dampfschiffe auf den Kanälen.
Für den Fall, dass wir mal eine neue Technologie haben, die uns viel weitere Reisen in kürzerer Zeit ermöglicht, werden wir natürlich auf das Jetzige zurückschauen, so wie auf die Dampfschiffe und die Dampfeisenbahn. Aber momentan haben wir nur das und sind froh, dass wir das haben und das ermöglicht uns doch, also den Rahmen der Erde zu sprengen, in Umlaufbahn zu gehen, zu den Planeten zu fahren, zumindest unbemannt zu den Planeten zu fahren. Und das, mit dem sind wir mal vorerst zufrieden, aber schön wäre es natürlich schon, die tolle Technologie zu haben, wo man viel weiter, viel schneller kommen kann.
Das Ziel dieser Rakete, die heute starten soll, ist ja auch wieder die bemannte Raumfahrt. Es wird auch wieder eine Kapsel geben, wo Astronauten Platz drin haben. Jetzt, wenn man sich so fragt, was hat denn die bemannte Raumfahrt bisher gebracht, außer vielleicht der Teflonpfanne?
Die bemannte Raumfahrt, also die Raumstationen, die es da gab, zuerst die russischen Raumstationen, dann auch die amerikanische und jetzt die internationale Raumstation, das hat eine Forschungsplattform in der Umlaufbahn, die eine Umgebung der Mikrogravität ermöglicht. Dort hat man auf der Mir-Raumstation zum Beispiel 14.000 verschiedene Experimente durchgeführt, von denen man als Normalsterblicher so im Umgang natürlich nicht viel hört, aber für die Wissenschaft wertvoll war. Jetzt mit der Internationalen Raumstation, die ist demnächst, nehme ich an, fertiggestellt und wird den normalen, regulären Forschungsbetrieb aufnehmen. Und dort sind auch sehr viele Experimente geplant, zum Beispiel im Columbus-Modul der Europäischen Raumfahrtorganisation. Und das sind sehr spezialisierte Forschungen im Bereich Biologie, Medizin, Materialforschung, die wahrscheinlich, oder so hoffen wir, dann irgendwann in 10 Jahren dann im Alltag auch ihren Platz finden werden.
Im Moment ist ja so, Sie haben es gesagt, bekommt der Normalsterbliche eigentlich nicht so viel davon mit. Man hat Mondlandungen noch im Kopf oder die berühmte Mondlandung. Man hat eben diese Raumstationen im Kopf und steinreiche Touristen, Milliardäre, die ins All fliegen. Was ist denn eigentlich das Ziel der bemannten Raumfahrt?
Ja, ein vordringliches Ziel ist eben diese Forschungsstation im Weltraum. Zuerst den erdnahen Weltraum, also so wie jetzt die internationale Raumstation ist, und dann eventuell, und das ist natürlich höchst optimistisch, vielleicht auf dem Mond oder auf dem Mars bemannt zu landen und dort sogar eine Basis zu unterhalten.
Warum denn? Warum eine Basis auf dem Mond?
Der Mond ist einerseits als Forschungsbasis interessant, er ist frei von Atmosphäre, frei von elektromagnetischen Störungen. Für viele teleskopische Beobachtungen, wo wir jetzt zum Beispiel mit dem Hubble Space Teleskop durchführen oder Radioastronomie, könnten wir am Mond, vor allem auf der erdabgewandten Seite, sehr gute Plätze finden, das zu machen. Der Mond ist auch interessant für manche Rohstoffe, Helium-3, für Fusion, daran sind die Chinesen scheinbar interessiert.
Also für Energieproduktion auf der Erde?
Als Rohstoff für Energieproduktion für die Erde. Das ist das Ziel, was die Chinesen zum Teil angeben. Die sagen gar nicht, ja, wir wollen die tolle Wissenschaft am Mond machen, sondern die wollen so wie halt in Saudi-Arabien statt Erdöl halt am Mond Helium-3 abbauen. Wie praktisch das ist, wird Jahre, vielleicht Jahrzehnte erst zeigen.
Also Mondforschung einerseits für interessante Forschungen, aber wirklich auch genauso wie auf der Erde, man sucht Rohstoffe.
Das ist eines der Ziele, ja.
Der Physiker Freeman Dyson hat die Raumfahrt in den 70er Jahren mal verglichen mit der Kolonialisierung der neuen Welt. Auf der Zeitachse von Columbus bis zur Mayflower, also diesem Schiff, das mit den Siedlern von England nach Massachusetts fuhr. Wo steht die bemannte Raumfahrt, Peter Wurz?
Also mit der bemannten Raumfahrt sind wir noch nicht weit. In den späten 60er Jahren, Anfang 70er Jahren, war man am weitesten weg am Mond. Das sind 300.000 Kilometer weit entfernt von der Erde. Das können wir jetzt nicht mehr. Das ist verloren gegangen, der Wille dazu ist verloren gegangen. Jetzt sind wir in Erdumlaufbahn, 400, 500 Kilometer über dem Boden. Mit einer gewissen Kraftanstrengung könnte man natürlich schon wieder bis zum Mond kommen, aber das ist viel, viel kürzer, der Abstand, als zum Beispiel der Weg zum Mars.
Sie sagen, es ist irgendwo verloren gegangen. Jetzt derselbe Physiker Dyson hat mal berechnet, was das kostet, eine Reise der Mayflower von England nach Massachusetts, dass das damals eine Durchschnittsfamilie rund 7,5 Jahreseinkommen kostete. Also wahnsinnig viel für diese Zeit. Und der Vergleich, wenn man das heute nimmt, oder ist die Kosten unterhalb der internationalen Raumstation, kostet etwa 100 Milliarden, also mit Unterhalt für 6 Astronauten. Und ist weit weg von einer kommerziellen Kolonialisierung. Warum macht man das trotzdem? Das ist unheimlich viel Geld für was viele nicht mitbekommen, was dann irgendwann einmal damit geschehen soll.
Also bei der Internationalen Raumstation ist es schon so, dass es eine Forschungsstation und das ist ein komplexes Gebilde und das ist auch sehr teuer. Und diese Kosten-Nutzen-Vergleich mit Forschung ist natürlich schwer anzustellen. Wenn jetzt ein neues Teflon oder so gefunden wird oder ein ganz tolles Molekül dort erzeugt wird in der Schwerelosigkeit, dann stellt sich die Kostenfrage nicht. Wenn moderatere Forschungsergebnisse nur möglich sind, dann sagen alle, das war viel zu teuer. Bei einer Forschung, Sie können nicht wissen, was Sie entdecken werden. Columbus ist nicht über den Ozean gefahren, um Amerika zu entdecken. Aber er hat Amerika entdeckt und die neue Welt und das hat vieles geändert. Und so ist es mit der Raumforschung. Man hat ein sehr ambitioniertes Ziel. Eine Raumstation ist technisch hochkomplex, sie brauchen die höchste Technologie, aber viele Leute sind auch bereit, viele Ingenieure, viele Techniker, viele Wissenschaftler sind bereit, auch wirklich alles zu geben, um das Neueste und Beste dafür zu entwickeln. Wenn Sie dann nur die Raumstation anschauen, dann ist die sehr teuer und das hat vieles gekostet, viele Arbeitsstunden und so fort. Aber die Techniker, die Ingenieure, die Wissenschaft haben vieles gelernt, was sie dann in ihrem späteren Leben, in der Industrie zum Beispiel, dann umsetzen werden. Und das Mondprogramm, Das hat man sehr genau untersucht. Man kann jetzt diskutieren, wie viel uns das wert ist, dass wir Mondgestein auf der Erde haben und am Mond herumgelaufen sind. Aber Tatsache ist, dass Silicon Valley und das ein Zentrum der Elektronik in den USA, und zwar jetzt noch ein Zentrum der Elektronik, das einen weltweiten Standard setzt, damals entstanden ist, um die Bedürfnisse der NASA an Elektronik für diese bemannte Raumforschung zu realisieren.
Warum ging denn das verloren? Also man geht auf den Mond, die Amerikaner gehen auf den Mond und dann plötzlich ist damit fertig.
Ja, Wissen muss man sich erarbeiten, Know-how muss man sich erarbeiten. Aber wenn man es hat, ist es so wie mit Training. Wenn Sie einmal einen Marathon gelaufen sind, heißt es nicht, dass Sie das immer können. Sie müssen das Niveau halten. Und nachdem einige Mondlandungen geglückt sind, einige bemannte Mondlandungen geglückt sind, tolle Ergebnisse erzielt wurden, hat die NASA entschieden, das ist jetzt fertig, das haben wir gemacht. Und USA hat entschieden, wir wollen nicht mehr so viel Geld in die Raumforschung investieren. Wir haben sozusagen Space Race gewonnen, haben das NASA-Budget auf, glaube ich, ein Drittel oder so heruntergefahren und man wollte es sich nicht leisten. Damit sind natürlich die Ingenieure zum Teil weggegangen, die Techniker, die Wissenschaftler zum Teil weggegangen und die Know-how-Träger dann eben in die Industrie hinausgegangen und der NASA selbst für das Programm verloren gegangen.
Jetzt heißt es, Präsident Obama hat eine Expertenkommission eingesetzt und die ist zum Schluss gekommen, also Mond- und Marsreisen, das liegt schlicht und einfach nicht drin für die Amerikaner. Was heißt denn das?
Es kostet, das haben wir immer schon gewusst, schon wie der Vorgänger gesagt hat, er will zum Mars fahren, aber das NASA-Budget nicht merklich erhöht hat, war klar, dass das einfach eine Worthülse war. Wenn man zum Mond will, das könnten die Amerikaner oder auch andere Staaten jetzt auch noch wieder aufbauen, diese Technologie, dieses Wissen könnten sie wieder aufbauen. Allerdings muss man ganz klar das NASA-Budget wahrscheinlich verdreifachen. Also man muss schon grob 100 Milliarden Dollar in die Hand nehmen, um zu sagen, wir wollen auf den Mond und dann noch einmal so viel, um dann weiter zu fliegen zum Mars. Und wenn man diesen Willen nicht hat, so viel Geld zu investieren für alles rundherum, auch eben diese Technologie, was dann wieder entwickelt wird, dann braucht man auch nicht darüber diskutieren, dass man dort landet. Mit dem jetzigen Budget geht es nicht.
Offenbar finden andere Länder das Geld, um das zu machen. Ich nenne das Beispiel China, die offenbar, da ist Geld kein Thema für diese, also die wollen auf den Mond. Was heißt das für die anderen? Heißt das, wenn die einen Präsenz markieren, müssen die anderen auch? Also geht es dann so wie, ich nehme nochmal das Beispiel von der neuen Welt, man steckt seine Flagge hin und wenn man das nicht frühzeitig tut, dann hat man nichts im All.
Das ist ungefähr schon so. Also China will in den Weltraum und die machen einen Schritt nach den anderen, zuerst Raketen, dann bemannt, sie wollen eine Raumstation und sie haben das erklärte Ziel, bemannt am Mond zu landen. Und wahrscheinlich wird Amerika das nicht einfach so hinnehmen können, dass die Chinesen dann auf ihren Mond, die Amerikaner haben ja ihre Flagge am Mond, das einzige, dass die Chinesen dort dann auf dem Mond herumlaufen. Und es kann sein, dass sie dann sich gezwungen fühlen, auch hinzufliegen. China und Indien sind momentan in einem ähnlichen Space Race wie USA und die Russen waren in den 60er Jahren. Wobei die Chinesen also ganz klar voran sind. Die Chinesen investieren viel, viel mehr. Dort spielt Geld scheinbar keine Rolle, Arbeitskraft keine Rolle. Die sind voll dran, in den Weltraum zu gehen und bis zum Mond und vielleicht auch eine Mars-Mission zu realisieren.
Jetzt Stichwort Mars-Mission, Peter Wurz, was sucht man denn auf dem Mars? Ist es wirklich so, also wir leben ja in einer Zeit mit Klimawandel, viele haben Angst, dass diese Erde kaputt geht. Sucht man einen neuen Ort, wo die Menschen dann irgendwann hinkommen?
Das glaube ich nicht. Das würde ich für sehr unrealistisch halten, dass wir jetzt alle auf dem Mars zügeln sollen, weil wir die Erde kaputt gemacht haben. Man darf nicht vergessen, Mars ist ein Wüstenplanet, es gibt ein bisschen Eis an den Polen, aber im Vergleich zur Erde ist es trockene Wüste, man findet vielleicht auch ein bisschen Eis und Wasser dort, aber das ist alles nichts im Vergleich zur Erde. Außerdem ist es um einiges kälter als auf der Erde, bisher kein Leben gefunden und die Anzeichen, dass es üppiges Leben gibt, sind also praktisch null. Da auf dem Mars zu zügeln, ist keine gute Idee.
Und trotzdem, wenn man auf die Website geht der NASA, gibt es zum Beispiel ein Projekt schon seit 2004, dass man Pflanzen, vielleicht Gewächshäuser auf dem Mond, vielleicht sogar auf dem Mars einmal hinsetzt und schaut, was dann mit diesen Pflanzen passiert.
Man kann natürlich schon so ein kleines Terraforming, nennt man das, so ein kleines Gebiet in einer Art Glocke versuchen, dann zu kultivieren, so ein bisschen Pflanzen, ein bisschen Biologie dort zu machen. Aber so, dass das dann großflächig funktioniert, dass man den ganzen Planeten in eine Rasenlandschaft macht oder den Mond, das ist also sehr unrealistisch.
Persönlich, wenn Sie so sehen, wie das, also früher waren es die Russen und die Amerikaner, jetzt Chinesen, die Inder, was denken Sie mit diesem Wettlauf, der eigentlich genauso ist, ob das Arktis ist oder Weltraum?
Es ist zumindest ein ziviler Wettlauf. Die bemannte Raumforschung und auch die unbemannte, das sind Produkte, die sind wirklich zur zivilen Forschung da, vielleicht auch zur Förderung des nationalen, des persönlichen Egos, dass man sagt, wir waren am Mond, wir waren am Mars, wir waren dort und da. Aber die Technologie, die da entwickelt wird, ist wirklich separat von der Technologie, die sie brauchen, um im Defense-Bereich, wenn man es einmal so sagen will, anwenden kann. Eine Rakete, die zum Mond fliegt, da müssen sie 3-4 Wochen üben, bis sie startklar ist. Das ist also für einen Verteidigungsschlag denkbar ungeeignet. Da hat sich die Technologie wirklich auseinanderentwickelt. Hier geht es um nationales Prestige, es geht um Forschungsvorhaben, es geht um Technologieentwicklung. Das ist wahrscheinlich der größte Punkt, den man gar nicht so sieht, aber da wird Höchsttechnologie entwickelt.
Jetzt, wenn man in den USA sieht, die Rakete, die heute starten soll, die heißt ja Ares und das ist der griechische Name des Gottes für schrecklichen Krieg, für Massaker, für Blutbad. Also ein seltsamer Name für eine Rakete, die dann zivile Forschung ermöglichen soll.
Ja, wenn man da nachschaut eben unter Ares, dann hat das hat eine sehr schlimme Bedeutung. Aber Ares ist eben der griechische Kriegsgott, wenn wir das ein bisschen so verkürzen. Und Mars ist dann der römische. Und ich glaube, die Amerikaner, und so sagen sie es auch in ihrer Dokumentation, haben einfach den griechischen Namen jetzt gewählt, um ihr Mars-Programm, also das ist scheinbar das Endziel, wo sie wollen, mit diesen großen Raketen zum Mars zu fliegen, um dieses Programm eben mit diesen Namen dann zu besetzen.
Und in den USA war lange Zeit auch die Rede, also unter Ronald Reagan noch, unter Vater Bush, aber auch unter dem jungen Bush oder mit einem ganzen Verteidigungssystem im All.
Das da war es, wie es also unter Vater Bush und Reagan war, war eine simple Idee, die technisch also sehr, sehr schwer realisierbar war. Und man hat das dann letztendlich auch einsehen müssen, dass das nicht so geht. Man kann also kein Schutzschild bauen, feindliche Raketen abzufangen und dadurch in einer besseren Position zu sein.
Also das heißt, es ist viel schwieriger überhaupt, wie soll ich sagen, intergalaktische Waffen zu machen oder im All irgendwie Krieg zu führen, so wie Sie sagen.
Ja, ist auch unnötig. Da ist ja niemand, den Sie bekämpfen wollen oder sich gegen den verteidigen. Also die Feinde, wenn Sie so wollen, die potenziellen Angreifer sind ja alle nahe, die sind ja alle auf der Erde, wenn sie sich verteidigen wollen. Und natürlich hat die Raketentechnologie und vor allem die Satellitentechnologie in dem Bereich auch eine Funktion, also vor allem in der Reconnaissance, dass sie dann beobachten den anderen Details, Landkarten und sonstige Details und das hat vielen schon genutzt. Aber als Angriffswaffen im Weltraum, dass man dort dann so eine Raketenbasis hat, wo man den Feind dann bekämpfen kann, das ist technisch sehr kompliziert und man hat eigentlich erkennen müssen, dass das nicht zielführend ist.
Genau, und das werden wir dann zurück bei den Science-Fiction-Serien wie Star Trek. Peter Wurz, Ihre eigene Forschung, Sie waren an NASA- und ESA-Missionen beteiligt, also von der europäischen Raumfahrt auch. Können Sie beschreiben, wie Sie beteiligt sind?
Wir sind Experimentatoren hier in Bern, das heißt, wir bauen Instrumente, die auf solche Raumsonden platziert werden dann. Und diese Instrumente messen dann Teilchen verschiedenster Art, letztendlich dann um die Zusammensetzung eines Objekts im Weltraum, also ein Mond, ein Planet oder so, zu erforschen. Die IBEX-Mission, die Sie da ansprechen, ging darum, die uns umgebende Gaswolke, also das interstellare Gas, das lokale Gas, was unser Sonnensystem umgibt, zu erkunden und auch die Grenze zwischen diesem interstellaren Gas und unserem eigenen Sonnensystem, das durch die Sonne eben dominiert wird und den Teilchenstrom der Sonne dominiert wird, dann auszumessen.
Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Warum macht man das?
Ja, einerseits aus wissenschaftlicher Neugierde. Wir erkunden unsere eigene Grenze. Das ist so, wie Sie als kleines Kind im Garten herumlaufen und eben bis zum Zaun und vielleicht auch über den Zaun schauen, was denn da draußen ist. Und im Prinzip machen wir genau das mit einem Teleskop, das wir hier in Bern entwickelt haben, das eben Teilchen, die von dieser Grenze kommt, in Erdumlaufbahn, also sehr weit weg, so wie sie mit einem optischen Teleskop auch Sterne schauen, die sehr weit weg sind. Mit so einem Teleskop beobachten wir von Erdumlaufbahn aus die Grenze unseres Sonnensystems, und zwar rundherum, sozusagen den ganzen Gartenzaun.
Und Sie haben ja, Peter Wurz, international Schlagzeilen gemacht mit einem neuen Bild eigentlich der Grenze unseres Sonnensystems. Was heißt das für uns?
Das ist wissenschaftliche Grundlagenforschung. Da wird der Normalbürger, die Normalbürgerin vielleicht nicht unmittelbar Nutzen davon haben. Aber wir verstehen einfach ein Stück unserer Welt, und ich sage wirklich unserer Welt, weil wir leben in diesem Sonnensystem, auf einem Planeten, diesem Sonnensystem. Und wir verstehen unsere Grenze jetzt ein bisschen besser, als wir sie zuvor verstanden haben.
Jetzt denke ich gerade mit allem, worüber wir gesprochen haben, wie weit eigentlich oder eben wie wenig weit die bemannte Raumfahrt ist, die Forschung, die Sie machen, sehen, wo die Grenzen dieses Sonnensystems sind, wo neue anfangen. Wenn man in dieser Forschung tätig ist, ist es ein Forschungsgebiet, das einem vor Augen führt, eigentlich wie begrenzt die Möglichkeiten des Menschen eigentlich sind?
Das erfahren wir natürlich jeden Tag, wie begrenzt unsere Möglichkeiten sind. Wir haben jetzt eine Technologie entwickelt, mit der Sie bis zum Rand des Sonnensystems schauen können und das erkunden. Im Vergleich dazu müssen Sie die beiden Voyager-Raumsonden sehen. Die sind in den 70er Jahren von der Erde gestartet und haben bis 2004 und 2008 gebraucht, bis zu dieser Grenze unseres Sonnensystems vorzustoßen, also etwas über 30 Jahre. So lang braucht es, wenn Sie mit damalig Top-Technologie bis zur Grenze des Sonnensystems fliegen. Heute könnte man das in 20 Jahren machen mit einer unbemannten Raumsonde.
Also es dauert immer noch sehr lange. Auf den Mars hätte man etwa 6 Monate?
Auf dem Mars, das ist quasi vor der Tür, brauchen Sie nur 6 Monate zum Hinfliegen. Also wenn Sie das bemannt machen wollen, wäre das eine überschaubare Zeit. Sie müssen allerdings auf dem Mars dann fast 2 Jahre bleiben, bis dann die Position von Erde und Mars wieder so ist, dass der Weg kurz genug ist, dass Sie in sinnvoller Zeit wieder zurückkommen. Also die ganze Reise wird fast 3 Jahre dauern, halbes Jahr hin, etwa 2 Jahre am Mars herum und dann wieder ein halbes Jahr zurück.
Erleben wir das noch, dass Leute auf dem Mars landen?
Also mit der Ansage von Obama, mit der Ansage von den USA, dass sie jetzt das nicht machen wollen, dass sie das Geld eben nicht geben wollen, ist das also in weitere Ferne gerückt. Ursprünglich war das das deklarierte Ziel und der ursprüngliche Plan war etwa 2025, 2030, dass das möglich sein könnte. Das ist jetzt ganz klar in die Zukunft gerutscht, weil man einfach nicht gewillt ist oder das Geld nicht hat oder haben will für diese Entwicklung.
Also auch mit dieser neuen Rakete, die heute Abend startet, muss man eher Richtung Mond schauen.
Die Rakete ist eines. Zum Mars fliegen ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie den Flug überleben, und zwar nicht, weil das so gefährlich ist mit dieser Rakete, sondern weil sie im interplanetaren Raum der Strahlung ausgesetzt sind. Auf der Erde sind wir ja geschützt vor dieser Strahlung. Und dann, was technologisch noch entwickelt werden muss, sie müssen natürlich die Behausung, die Unterkunft, die Energieversorgung und auch die Ressourcengewinnung am Mars müssen sie sicherstellen. Die Leute müssen autonom vor Ort 2 Jahre überleben können, bevor sie dann wieder zurückfliegen.
Noch eine letzte Frage, Peter Wurz. In der ganzen Zeit, in der Sie schon forschen, was war der größte Sprung, wenn man diese Dimensionen anschaut, des Weltalls, was war der größte Sprung oder die größte Entdeckung, die Sie denken, das war ein Riesenschritt vorwärts für Sie, für hier die Uni Bern?
Also für uns, für die Uni Bern, war die Mission, die jetzt so im Gespräch ist, diese IBEX-Mission, schon ein sehr großer Schritt. Wir haben etwa 15 Jahre auf das hingearbeitet. Wir haben so lange investiert, um diese Technologie wirklich einsatzbereit für die Weltraumforschung zu machen. Und mit dieser Mission und mit diesen spektakulären Ergebnissen haben wir jetzt die Belohnung nach vielen Jahren Arbeit dann eben bekommen. Und wir haben tatsächlich ein neues Bild von unserer Grenze bekommen. Das vorige Bild, das wir hatten, war nur basierend auf theoretischen Überlegungen. Da hatten wir genauso eine Karte. Aber wie sich herausgestellt hat, haben die Theoretiker eben diese Grenze eben falsch verstanden. Und erst dadurch, dass man jetzt Messungen hat, kann man das eben neu erkennen, wie es wirklich aussieht.
Und ist das befriedigend als Forscher, wenn eigentlich das Forschungsresultat einfach ist, man weiß, wo unsere Grenzen sind?
Na, man weiß nicht nur, wo die Grenze ist, sondern man weiß, wie sie aussieht. Das Schöne am Forschen ist, dass sie die Grenze der Erkenntnis immer wieder ein Stück weiterstoßen. Und man darf nicht glauben, dass wir jeder ein Einstein ist und den großen Wurf macht. Die meisten von uns müssen sich vorstellen, wir arbeiten alle einen großen Puzzle und jeder legt Steine dazu. Und manchmal haben sie das Glück, dass sie einen Stein dazulegen, wo sie plötzlich eine ganze Szene erkennen. Und Ibex ist so ein Puzzlestein gewesen, der uns einen größeren Blick auf das Gesamtbild, wo wir immer noch Löcher haben, gegeben hat.
Peter Wurz, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke auch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.